Ja, das ist so ein Moment, in dem man so einen kleinen alltäglichen Segensspruch gebrauchen könnte. Ja? Vielleicht kennt ihr den, Heil, Heiler, sage. Wisst ihr, wie es weitergeht? Und dann tut es nicht mehr weh. Heil, Heiler, sage, ein volkstümlicher Segen, den wir gebrauchen, wenn irgendein Kind sich etwas stößt, umfällt, Schmerzen hat. Und es soll immer das Gleiche auch bewirken. Es soll Trost spenden. Viele Gebete, viele Dinge, die man so aus dem geistlichen Leben kennt, sind auch in die volkstümliche Sprache übergegangen, dann manchmal auch ein bisschen mit Erweiterungen und vielleicht auch skurrilen Dingen dazu. Und doch ist es ein Ausdruck dafür, dass es eine tiefe Gewissheit oder ein tiefes Wissen darum gibt, dass wir Segen brauchen, dass wir gesegnet, immer wieder gesegnet werden sollen und gesegnet werden müssen. Der Jörg hat den Text schon vorgelesen. Es ist ein zentraler Text in der Bibel, wenn es um das Thema Segen geht. Das ist die Segnung Abrahams, also Abrahams damals noch. Ein Moment, der die Weltgeschichte nachhaltig verändert hat. Wir wollen diesen Moment miteinander ein bisschen begehen, ein bisschen schauen. Ja, genau, die Kinder können in den Kids-Treff. Ja, Jörg, einfach durchschnaufen und denken, kann passieren. Kinder können in den Kids-Treff. Hab's gar gemerkt, auch erst, als die Kinder selbstständig gegangen sind. Das ist doch super. Ja, es fängt alles an mit einer Berufung. Es fängt damit an, dass Gott ganz konkret in ein Leben hineinspricht und etwas in Gang bringt. Und so eine Berufung findet dann statt, wenn Gott konkret etwas will. Und es wird sofort deutlich, was wir jetzt miteinander dann erleben, diese Geschichte, wenn wir sie hören, ist nicht eine Geschichte, bei denen es zentral um Menschen geht. Natürlich auch, aber es ist Gottes Geschichte. Und wenn du dich zurückerinnerst an den Moment, dass du selbst damals zum ersten Mal gespürt hast oder gemerkt hast, da ist ein Gott, der mich ruft, da ist ein Herr, der in meinem Leben etwas bewirken will, da ist Jesus Christus, der mir begegnet, dann war es vielleicht ganz ähnlich. Du hast das gespürt. Hier ruft jemand und wartet darauf, dass ich Antwort gebe. Und auf einen Schlag wird Gottes Geschichte mit unserer menschlichen Geschichte richtiggehend verknüpft. Und es passiert etwas in dieser Welt, etwas Übersinnliches, etwas Größeres als das, was wir selbst einfach so sehen und empfangen. Und die Botschaft, die Gott hier dem Abraham gibt, ist sehr deutlich und sehr klar. Mach dich auf. Und auch das ein Kennzeichen von Geschichte Gottes. Wenn Gott etwas will, dann müssen wir uns bewegen. Oder wir können nicht warten, bis uns alles einfach so in den Schoß kommt oder wir dem die Pulle ins Maul fliegen. Ich weiß gar nicht, das Max und Moritz, ist ja egal. Nein, irgendein anderer, irgend so eine Gestalt. Wir können nicht warten, bis uns alles einfach geschieht. Wenn Gott uns ruft, dann erwartet er eine Antwort. Und vielleicht gibt es in deinem Leben solche Momente, wo du gespürt hast, Gott ruft und du bist stehen geblieben. Jetzt stellen wir uns mal einen ganz kurzen Moment vor, was wäre geschehen, wenn Abraham einfach stehen geblieben wäre. Ach, ist so schön im Kreis der Familie, es ist so toll. Hier kenne ich alles, ich muss nicht suchen, ich fühle mich hier auch sicher, es ist angenehm, es ist gut. Ach Gott, frag doch einen anderen. Ich glaube, Gott hätte einen anderen gefragt. Wir wissen es nicht, ist ein bisschen spekulativ, gebe ich zu. Wir wissen nicht, was genau passiert wird, aber ich bin überzeugt, wir würden heute nicht über Abraham sprechen. Wir würden nicht darüber sprechen, wie er der Vater des Glaubens wurde. Wir würden nicht darüber sprechen, dass er der Grundvater von Israel wurde, der Stammvater einer der Väter Israels. Wir würden nicht darüber sprechen, dass Gott sein Leben gesegnet hat und dass er ein Segen wurde für die ganze Welt. Er hätte einfach sein Leben weitergelebt. Und wenn ich dich jetzt frage heute Morgen, wie sieht das bei dir aus? Gibt es solche Momente, in denen Gott gesprochen hat? Und du bist vielleicht zusammengezuckt und hast gedacht, nein, will ich nicht. Zu gefährlich, zu herausfordernd. Dann sind das diese Momente, die wir verpassen auf dem Weg mit Gott, wenn wir wirklich was Spannendes erleben wollen. Denn wie in allen Lebensbereichen können wir spannende Dinge nur erleben, wenn wir etwas wagen. Oder wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, dann ist das Leben nicht wahnsinnig spannend. Wenn man als Christ geistlich auf dem Sofa sitzt und sich bequem einrichtet, Chips auf der einen Seite, Bier auf der anderen Seite, dann kann das mal ganz schön sein, um sich ein bisschen erholen, aber es ist nicht wirklich spannend. Man kann höchstens an den Spannungen anderer teilnehmen, oder machen wir heute, wenn wir Fernsehen schauen, dann ziehen wir uns die Erlebnisse von anderen in unser Leben hinein, weil wir selbst vermutlich nicht so viel erleben. Manchmal ruft Gott, und er erwartet, dass wir antworten und wir können immer Ja oder Nein sagen. Das ist das Großartige bei unserem Gott, bei unserem Vater im Himmel. Er zwingt uns nicht. Er ruft und dieser Ruf als solches ist schon eine großartige Ehre, ein wirkliches, boah, du bist wertvoll, du bist wichtig. Aber dann geht es nur weiter, wenn wir uns aufmachen. Segensgeschichten sind Geschichten von Menschen, die berufen sind. Und hier ganz kurz gerafft, vielleicht kommt es euch bekannt vor, ich hatte es heute Morgen auf meinem Status noch ein bisschen ausgedünnt. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Das ist das, was Segen inhaltlich zu einem großen Teil ausmacht. Ich, der lebendige Gott, will etwas aus deinem Leben machen. Lässt du es zu? Darf er? Ich will dich zu einem großen Volk machen. Es ist für Abraham ja tatsächlich so, dass er seine Familie, sein Umfeld, die Menschen, mit denen er unterwegs ist, zu einem großen Teil verlässt. Es ist noch der Lot, den er mitnimmt und natürlich seine enge Familie, sein ganzer Tross, alles, was zu ihm gehört. Aber Eltern, Geschwister, alles sonst bleibt zurück, bis eben auf Lot. Er verlässt einiges und Gott sagt, es wird dir um vieles vergolten werden. Du wirst viel mehr erhalten, als du jetzt verlässt. Ein riesiges Volk. Ich will aus dir etwas machen. Das Zweite, das ist uns vielleicht heute nicht so bewusst, weil wir fast überall, zumindest in Europa, hingehen können, ohne dass wir groß Angst haben müssen. Aber damals war es ganz heikel, einfach mal sich auf den Weg zu machen und den sicheren Rahmen dessen zu verlassen, wo man gewohnt am Leben war. So diese Umgebung, wo alles so ein bisschen stimmt, wo alles eingerichtet ist. Nun, das kennen wir auch, aber dass es dann außerhalb ein paar Kilometer, 10, 20, 30, 50, 100 Kilometer weiter gefährlich wird, weil hier Räuber sind, weil man nicht weiß, was auf einem zukommt, weil man dann auch nicht mehr unter dem Schutz der Familie steht, das kennen wir heute nur noch bedingt. Er lässt seine Sicherheiten los. Er lässt los, was ihm gewohnt war. Er lässt los, was er an Schutz hatte und setzt sich aus. Ja, Menschen, die gesegnet werden, die sind auch immer im Wind. Im Regen, manchmal auch ausgesetzt, sie sind immer auch exponiert. Und auch das kann man nicht haben, wenn man zu Hause bleibt. Das funktioniert so nicht. Das Letzte ist, er soll einen großen Namen haben. Und das ist ja auch spannend, oder? Er kriegt einen Namen. Irgendwann heißt er dann nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Und nicht diese Namensänderung macht seinen Namen groß, sondern dass Gott etwas in ihm sieht und etwas mit ihm macht, das nachher die ganze Weltgeschichte durchzieht. Und ich weiß nicht, wie viele Teile der Weltbevölkerung es gibt, die den Namen Abraham nicht kennen, die Geschichte nicht kennen. Vielleicht die Hälfte, ich weiß es nicht, asiatischer Raum vermutlich ein Großteil. Aber sonst, im jüdischen, im christlichen, im islamischen Bereich, Abraham ist eine bekannte Gestalt. Er hat einen Namen. Und er hat diesen Namen bekommen, weil er sich aufgemacht hat. Und auch hier, er lässt etwas zurück. Er muss etwas wagen. Er wird plötzlich ein Fremder in einem fremden Land. Ein Fremder, der keinen Namen hat. Dort, wo er gewohnt hat, da wussten alle, das ist Abraham, er ist mit der Sarai verheiratet, er ist mit den Leuten verwandt, das ist sein ganzer Bereich, in den er zugehört. Man wusste, was er schon geleistet hat, was er noch leisten könnte, was ihm noch bevorsteht, das ist alles so ein bisschen klar. Und jetzt ist er einfach ein Fremder, ein Niemand. Niemand hat auf ihn gewartet. Da kommt er mit seinen Schafherden, seinen Knechten und die anderen denken nur, der frisst uns ja das Gras weg. Also nicht er, aber seine Schafe. Und das ist schwierig. Er kommt und an anderen Orten, da wird ihm seine Frau, beziehungsweise einfach die schönste Frau, die da gerade rumstand, wird genommen und er sagt, ja, sie ist nur meine Schwester und ihr kennt die schwierigen Geschichten dort. Überall war es schwierig. Überall war er immer ein bisschen in Verteidigungsposition. Er musste als Fremder in einem fremden Land sich wie neu bewähren. Auch das gehört zum Gesegnetsein dazu. Man schafft sich nicht einen Namen, man ruht sich nicht aus auf dem, was man selbst erreicht hat oder was einem die Vorfahren erarbeitet haben, sondern Gott gibt einem einen Namen. Das Schöne daran ist, man muss auch nicht darum kämpfen. Oder man muss sich auch nicht sorgen, dass man jemals diesen Status verliert, denn Gott selbst sorgt dafür, dass wir Kinder Gottes sind und dass Kinder Gottes einen Status haben, eine Stellung haben, nämlich wir sind Geliebte des Herrn, auserwählt und berufen und bereitet, um mal bei Gott zu sein. Unser Status ist uns geschenkt und niemand kann ihn uns streitig machen. Alle weltlichen Status, die wir haben, die müssen wir immer verteidigen. Da müssen wir immer ein bisschen schauen, dass niemand in unseren Bereich kommt. Vielleicht kennt ihr das auch, so ein bisschen Rangeleien, oder? Also fängt ja schon auf dem Schulhof an. Wenn die Schule wieder beginnt, oder, und neue Kinder kommen in die Klasse, dann werden sie mal ein bisschen herumgeschubst und dann schaut man, wo sie ihren Platz bekommen im Klassengefüge. Also ich nehme an, das ist heute auch noch so. Und dann haben sie ihre Stellung und irgendwann können sie ein bisschen ausbauen oder dann Verknüpfungen schaffen und sich ein bisschen aufsteigen. Gott schenkt uns eine Stellung. Gott schenkt dem Abraham eine Stellung, einen Namen, du wirst jemand sein. Und wenn alle anderen dann denken, Abraham ist irgendein Fremder, dahergelaufener von einem Ort, wo wir nicht kennen, dann weiß Abraham und Gott weiß es noch viel besser, das ist nicht so. Ich bin ein Geliebter Gottes. Und jetzt mal eine kritische Zwischenfrage. Was hat Abraham eigentlich von alledem erlebt, was ihm hier zugesagt wurde? Und ich bitte alle, die in dem Bibelgespräch waren am Dienstag, mal ein bisschen auf die Bremse zu stehen und nichts zu sagen, weil wir die Frage ja schon behandelt haben. Was hat Abraham von alledem erlebt, was Gott ihm in diesem Text zugesagt hat? Nichts? Ja. Ein riesiges Volk ist das. Das ist gerade mal, ja nein, das ist ja noch nicht mal Vermehrung. Selbst wenn man den Ismael dazu zählt, ist es nicht mal Vermehrung. Das ist krass, oder? Ein großes Volk ist die Verheißung und die Realität ist ein Sohn. Und der Glaube, dass aus diesem Sohn etwas wird. Übrigens, Gott hat die Verheißungen ja immer wieder erneuert, auch bei den Kindern dann. Aber hier spüren wir etwas, was Glauben ausmacht. Glauben heißt, ich glaube, auch wenn ich es noch nicht sehe. Abraham konnte es gar nicht erwarten, dieses große Volk zu sehen. Darum hat er dann mit der Hagar zusammen mal geschaut, dass etwas passiert, dass sich doch etwas entwickelt hier. Die Folgen sind bekannt. Hat er sonst noch was erhalten? Hat er Land erhalten? Hans, was hat er erhalten? Wisst ihr, was Abraham gehörte an Land? Seine Erbbegräbnisstätte, die er gekauft hat, um seine Frau Sarai zu beerdigen. Das hat ihm gehört. Sonst ist er einfach rumgezogen. Natürlich hat er dann manchmal gesagt, du ziehst Lot dorthin, ich ziehe hierhin. Aber gehört, wirklich besessen hat er dieses Stück Land, wo er seine Frau beerdigt hat, wo er selbst beerdigt wurde. Ich meinte sogar noch andere dann später. Also auch hier ein krasser Gegensatz zwischen dem, was verheißen ist, großes Land. Das große Land hat Israel bekommen, natürlich. Heute noch ein Teil davon. Aber Abraham hat wenig davon gesehen. Er war ein Fremder, sein Sohn war ein Fremder in einem fremden Land. Jakob, sein Enkel, war ein Fremder in einem fremden Land. Musste dann später nach Ägypten auswandern, weil sie zu wenig zu essen hatten, kam wieder zurück dann mit Mose und so. Und dann haben sie das Land eingenommen. Also die Verheißung, die war hier gegeben und sie wurde erst irgendwo hier hinten dann eingelöst und Generationen später erst. Einfach Segen lässt manchmal auch auf sich warten. Aber Segen oder der segnende Gott erwartet, dass wir den Segen festhalten. Um jeden Preis. Und wenn Abraham später Vater des Glaubens genannt wird, dann darum, weil er genau das gemacht hat. Er hat festgehalten durch alle Höhen und Tiefen, durch sein eigenes Versagen hindurch. Er hat festgehalten, dass er einen Gott hat, der ihm eine Verheißung, einen Segen zugesprochen hat. Und er hat erwartet, dass dieser Segen kommt. Einen großen Namen, ja, vielleicht hat er einen großen Namen gehabt, das ist noch schwierig zu beurteilen. Man hat ihn sicher dort damals gekannt. Aber ihr spürt diese Differenz zwischen dem, was ihm verheißen ist, was ihm segensmäßig zugesagt ist und dem, was er wirklich erlebt hat. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen. Ja, wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Der Abraham ist ein Gesegneter und er soll ein Segensträger sein. Ich möchte euch mal fragen, wann sagen wir zu jemandem, du bist ein Segen für mich? Wann habt ihr das schon mal gesagt und wenn ja, in welcher Gelegenheit? Wann passt das? In einer Notsituation, wenn jemand kommt und hilft. Also zum Beispiel, man hat, was Jürgen hat gesagt, in einer Notsituation, man hat zum Beispiel, man ist schon älter und gebrechlich, fällt blöde hin und in dem Moment klingelt es an der Türe, ja. Jemand kommt rein, weil er den Schlüssel hat, Tochter, Sohn, und hilft einem wieder auf, weil man selbst nicht auf die Beine kommt. Du bist ein Segen für mich. Du bist im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen. Gibt es sonst noch Momente, wo wir das sagen? Ja? Ja? Ich wiederhole es so der grobmäßig. Wenn jemand einem etwas Gutes tut, und du hast noch was ganz Schönes gesagt, wenn das Leben gefördert wird. Segen ist lebensfördernd. Ein ganz starkes Wort. Wenn jemand kommt und einem, man merkt, der bringt einem nach vorne, der hilft einem. Nicht im Sinn von, dass er etwas von einem will, sondern schenkend und gebend und vielleicht sogar fast zu viel. Also nicht geizig, oder, sondern Segen Gottes ist immer etwas, was in der Fülle kommt. Du bist ein Segen für mich. In der Notsituation, in Momenten, wo man merkt, man kann wachsen durch jemand anders. Wir sind berufen, den Segen, den wir empfangen haben, weiterzugeben. Abraham war ein Gesegneter und er war so gesegnet, dass man viele Jahrhunderte später über ihn sagt, es hat doch Abraham Gott geglaubt und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit. Er kennt also die aus dem Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Da spricht er von uns. Die Schrift aber, die hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also der Segen, der von Gott gekommen ist zu Abraham, der geht weiter an alle, die in der gleichen Art glauben wie der gläubige Abraham, die Gott vertrauen, auch wenn sie nicht sehen. Die wissen, dass sie unter dem Schutz des Allmächtigen stehen, auch wenn sie angefochten und vielleicht manchmal sogar angefeindet werden. Die stehen mit unter dem Segen Abrahams. Und weil das mit den Fragen gar so gut geklappt hat, hier ein paar Menschen, ein Segen sein, weil das so gut geklappt hat, eine einfache Frage, mit was sind wir gesegnet? Wir können nur weitergeben, was wir wissen. Oder wir können nicht weitergeben, wo wir gar keine Ahnung haben, dass wir es haben. Sonst geht es euch vielleicht so wie dem, der mal seinen Estrich aufgeräumt hat und plötzlich gemerkt hat, all die Dinge, die ich mir neu gekauft hatte, die waren ja schon da. Ich hätte einfach mal nachschauen sollen. Ja, mit was sind wir gesegnet? Was haben wir von Gott, von Jesus Christus empfangen, unserem Herrn? Was hat er uns gegeben? Können wir es mal sammeln? Einfach so, was euch spontan einfällt. Ewiges Leben. Einen gewissen Reichtum. In welchem Beziehung reicht? Wir haben es gut, ja. Materiellen Reichtum. Vergebung. Eine Hoffnung, ja, ewige Hoffnung. Ja. Liebe, Weisheit, nochmals, Friede im Herzen, Barmherzigkeit. Das ist schön. Alle geistlichen, ich wiederhole es, da kannst du dir überlegen, was es inhaltlich dann bedeutet. Es ist so eine gute Antwort, oder? Alle geistlichen Segnungen, Epheserbrief, oder, glaube ich? Ja. Alle geistlichen Segnungen aus der himmlischen Welt sind in uns in Christus geschenkt. Alles ist was? Ja, also du hast noch vieles, was du noch nicht kennst, noch nicht siehst. Vielleicht auch, du lässt dich noch überraschen von Gott. Es darf noch mehr sein. Auch mehr sein von unserem geistlichen Erkennen und geistlichen Horizont, oder? Das ist nicht, wir wissen noch nicht alles und ist auch gut, wenn uns das manchmal ein bisschen demütig macht, wenn wir noch nicht alles wissen. Gaben, geistliche Gaben, die wir einsetzen können. Genau, danke. Gemeinschaft, Familie, Kinder. Es hat so viel Materielles. Wir werden in 2 Wochen noch mehr darüber sprechen. Auch es hat so viel Geistliches. Und wir können es gar nicht trennen. Oder man kann nicht einfach sagen, wir werden nur geistlich gesegnet oder wir werden nur materiell gesegnet. Ich glaube, Segen beinhaltet das alles. Wir bekommen die Möglichkeit zu leben und unser Leben vorwärts zu gestalten mit den Gaben Gottes, mit all dem, was wir empfangen haben. Und darum eben dieses Wort des Lebens. Segen bedeutet immer, Leben wird möglich. Das Gegenteil davon wäre übrigens Fluch, das ist lebenszerstörend. Wir gehen mal noch einen kleinen Schritt weiter. Segnen, Jürg hat es gesagt, er segnet dann manchmal einfach solche die Leute, die herumstehen, ob sie wollen oder nicht. Die Segensgießkanne Jürg Bommer auf dem Weg durch die Straßen. Ich freue mich, wenn ich dir das nächste Mal begegne und hoffe, der Herr sagt dir, was du tun sollst. Ich kann Segen immer gebrauchen. Wirklich immer. Ich versuche überall allen Segen mitzunehmen, den es irgendwo herumstehen hat. Das Wort für Segnen im Neuen Testament ist Eulogeo. Und da kommt, ist zusammengesetzt aus diesen 2 Wörtern, also Logeo sprechen und Eu gut. Gibt viele Wörter, die mit Eu anfangen oder gut. Könnt ihr mal ein bisschen schauen, diese griechischen Wörter. Und eigentlich meint es einfach gute Worte sprechen. Gute Sachen, gute Dinge sagen. Wenn es uns mal ganz, ganz niederschwellig heruntergebrochen, wenn es uns gelingt, mal eine Woche einfach gute Worte zu finden füreinander und für unsere Nächsten. Wenn es uns gelingt, einander das Gute zu wünschen, ich denke, dann sind wir ein riesiger Segen in dieser Welt. Weil es ist ja gar nicht so einfach. Wir sehen ja auch als Christen oftmals das Schlechte zuerst. Oder auch das, was uns fehlt. Aber der lebendige Gott hat Gedanken des Heils und des Friedens über uns. Warum sollen wir nicht auch Gedanken des Heils und des Friedens über den Menschen um uns herum haben? Jesus sagt seinen Leuten, wenn ihr in ein Haus geht, dann sprecht diesem Haus den Frieden zu und wenn es wert ist, wird der Frieden im Haus sein und sonst könnt ihr ihn wieder mitnehmen. Ist kein Witz, also nicht ganz wortwörtlich, aber so verstehe ich das dort in ein bisschen einfacher Sprache dargestellt. Wenn wir jemanden grüßen, dann gibt es Orte auf dieser Welt, da sagt man Gott zum Gruß. Und eigentlich soll es dann heißen, Gott steht über uns und zwischen uns und ist mit uns ein Segensgruß. Warum nicht in ein Haus gehen und die Leute sagen, der Herr soll dich segnen. Oder wenn man das Haus verlässt, einfach so zur Gewohnheit machen. Wir schütten Segen aus, wo immer wir können, weil wir Gesegnete sind. Und vielleicht auch materiell da und dort etwas von dem Segen weitergeben, das wir selber empfangen haben. Gute Worte, gute Dinge weitergeben, das ist Segen. Das ist gar nicht so schwer. Wenn man mal angefangen hat, habe ich schon gefragt, womit sind wir gesegnet? Und ihr spürt, ich komme schon zum Ende. Dieses heile, heile Sagen ist ja eigentlich vom Wort Heil. Und Heil meint Rettung, Rettung, Segen. So ein bisschen heruntergebrochen. Und wir sagen das den Kindern, wenn sie irgendwo ein Bobo haben, wenn sie irgendwo was haben, warum nicht einfach den Segen wieder ganz neu entdecken und in unseren Alltag hineinfließen lassen? Warum nicht einfach wie Jörg durch Adlischwil, Leimbach, Wollishofen, Langnau, Gattingen hindurchgehen und sagen, ich will wie eine Gießkanne sein, die Segen Gottes verströmt. Jörg, du hast jetzt gesagt, du wartest, bis Gott dir das zeigt, wen du segnen sollst. Ich mache es ein bisschen anders. Ich warte nicht, bis mir Gott das zeigt. Ich bin überzeugt, ich kann immer und alle und überall segnen, wenn es mir in den Sinn kommt. Und wenn ich mal irgendwo stehe und ein bisschen warte, dann denke ich, ach, ich segne die Leute. Wenn ich in einem Geschäft bin und Sachen anschaue, mir Leute begegnen, vor allem wenn sie ein bisschen griesgrämig da anschauen, denke ich, ach, die können wir doch auch noch zum Lächeln bringen mit ein bisschen Segen Gottes. Und wir machen einen Unterschied, wenn wir so durchs Leben gehen. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich fühle mich aber ein wenig ausgedörrt, so wie unser Land zurzeit. Und irgendwie ist das ja gut und recht, aber eigentlich brauche ich doch zuerst selber mal wieder ein bisschen Segen. Dann will ich dir sagen, du kriegst heute nicht ein bisschen Segen, du kriegst die volle Ladung Segen, wenn du das willst. Wir werden während dem Lobteil, ihr könnt schon mal, oder na, warte noch, sonst seid ihr im Bild, Entschuldigung. Andreas hat eben gesagt, ich soll warten, wegen Schneiden nachher. Ihr könnt während dem Lobpreisteil nach hinten kommen, wir machen es dort hinten im Bücherrecken. Katharina und ich sind dort und wir würden euch gerne segnen. Wir würden gerne Gottes Gnade, Frieden, Barmherzigkeit, Liebe, Freude, Güte und alles, was sonst noch nötig ist, in euer Leben hineinlegen, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das Einzige, was es braucht, ist das, was es auch beim Abraham gebraucht hat. Aufstehen und kommen.